Ja, wir sind weiter unterwegs, mutig durch den Sturm und mit dem Thema von heute, wie er steht, wenn ich schuldig werde. Ein Thema, womit wir alle zu tun haben und passend zur Passionszeit, wo wir ganz besonders daran denken, was es ihm gekostet hat, um unsere Schuld und unser Versagen zu tragen, das, was wir verbockt haben. Und zu diesem Thema wollen wir zwei der wirklich genialsten, faszinierendsten Texte der Bibel lesen, aus 2. Samuel 11 und 12, kraftvoll in ihrer Art und Weise, wie sie ganz schlicht, aber so eindrücklich und effektiv den Beginn einer Katastrophe erzählen. Und wie das so klein beginnt und was das dann im Folgenden für Auswirkungen hat. Wer Zeit hat, sollte sich die Zeit nehmen, vielleicht in diese Woche 2. Samuel ab Kapitel 11 da zu lesen. Es ist wirklich genial erzählt. Wer es noch nicht weiß, also diese Geschichte von David und Bathseba, das berühmte Poplied von Leonard Cohen, Halleluja, erzählt diese Geschichte von David und Bathseba. Auch der weltbekannte Popmusiker Sting hat zu dieser Geschichte ein Lied gedichtet, I'm Mad About You. Also auch ganz normalen weltlichen Künstlern hat diese Geschichte inspiriert und fasziniert, wie sie so eindrücklich erzählt wird. Und ich habe auch den Eindruck, diese vom Geist Gottes inspirierte Text hebt die schwere Last. Ich stehe ein bisschen nur daneben und kommentiere das, weil irgendwie spricht das schon für sich, den Text. 2. Samuel, Kapitel 11. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Raba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Wir haben ja gelernt von den biblischen Texten, nichts ist umsonst, was hier steht. Jeder Satz ist mit Bedacht da und mit feine Ironie. Hier, man muss immer ganz leicht beobachten, wirklich schwer beobachten, zwischen den Zeilen manchmal ein bisschen lesen. Als die Könige normalerweise in der Zeit rausziehen und ja, ihre Heere führen und die Kriege führen, was David viele Jahre gemacht hat, da bleibt David in Jerusalem. Er bleibt zu Hause. David musste ja nicht an vorderster Front stehen. Er musste ja nicht mit dem Schwert ganz vorne an die Linie und kämpfen, aber er war nach wie vor der größte Feldherr in Israel. Er wusste, wie man einen Löwen besiegte im Kampf und er wusste, wie man ein gegnerisches Heer besiegte im Kampf. Und der Autor stellt einfach fest, ja, normalerweise ziehen die Könige jetzt diese Zeit im Krieg und David hockt zu Hause in Jerusalem. Und damit wird die Szene, folgende Szene eingeleitet. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Er hockt zu Hause in Jerusalem, am späten Nachmittag schläft er. Ich will eine moderne Übertragung versuchen. Zu der Zeit, als alle anderen auf Arbeit waren, saß David zu Hause am Rechner und spielte LOL. Rechts am Bildschirm sah er eine Werbung für eine Erotikseite. Nur einen Klick entfernt. So beginnt bei David die große Katastrophe. Er faulenzt, ist träge und untätig zu einer Zeit, wo er eigentlich sich um seine Pflichten kümmern sollte. So läuft es bei David und dann geht es so weiter. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Als sie zu ihm kam, wohnte er bei ihr, sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Man sollte nicht denken, dass Bathseba hier unprovozierend ist oder unvorsichtig, wenn sie da badet. Im Hof des Hauses oder auf dem Dach vom Haus war nämlich der einzige Ort, wo sie das machen konnte, ohne dass ständig Menschen da um sie herum sind, in so einem Haus, wo sie wohnten damals. Das war normalerweise ein Einraumhaus, wo viele Menschen waren, wo sogar Tiere oft waren. Alles Mögliche passierte da im Haus. Und wenn man Ruhe haben wollte zum Baden, dann ging man aufs Dach zum Beispiel. Und die anderen wussten, okay, keiner geht aufs Dach, das ist verboten. Und da konnte sie sich baden. Aber David nutzt es aus, dass sein Palast höher liegt als die Häuser seiner Untertanen. Wie ein Mann, der eine Villa auf dem Berg hat und da auf dem Balkon so ein Fernrohr aufstellt, damit er alle ausspionieren kann, die da tiefer liegen. Und er ist gerade vom Schlaf aufgestanden. Das heißt, seine Impulskontrolle ist wahrscheinlich auch nicht so gerade so weit entwickelt. Und dann sieht er diese sehr schöne Frau. Leichte Beute also für seine Begierde. Und unerwartet landet er ein Volltreffer. Also eigentlich wollte er nur ein One-Night-Stand, so ohne Verpflichtung, so und mal seinen Spaß haben. Und diese verheiratete Frau wird sofort schwanger. Er wollte Urias Frau auch nicht von ihm wegnehmen. Und nun steht er auf einem steilen, matschigen Hang und spürt, wie er Richtung Abgrund rutscht. Und das sind keine Bäume und Sträucher, wo er sich festhalten kann. Er rutscht. Und dann im Text kommt gleich die Auseinandersetzung zwischen David und seinem Elitesoldaten Uria. Das muss man wissen. Uria war eins seiner Elitesoldaten, der bestimmt viele Male sein Leben riskiert hatte, um für David zu kämpfen und ihn zu schützen. Unter Tausenden von Soldaten war er unter den Top 40 Soldaten, der sich ausgezeichnet hat für seine Kühnheit und für seine Kunst beim Kämpfen. Und dann merken wir, wie im Laufe der Geschichte Uria immer edler wird und David immer mehr Schurke. Wie er immer weiter rutscht auf diesem abschüssigen Hang. David versucht nämlich, seine Spuren zu verwischen, indem er Uria nach Hause schickt zu seiner Frau. Hier, mach mal Pause vom Krieg, geh nach Hause zu deiner Frau, versucht es einmal, Uria fällt nicht drauf ein, dann macht er ihn betrunken, will er ihn nochmal nach Hause schicken zu seiner Frau. Aber Uria ist so pflichtbewusst, dass er sagt, nein, wenn meine Kameraden draußen im Lager sind und kämpfen, werde ich nicht nach Hause zu meiner Frau gehen. Sie haben auch nicht ihre Ehefrauen dabei. So edel und pflichtbewusst ist der Uria. Und wir merken den Riesenkontrast zu David, der seine Pflicht vergessen hat. Und ich denke, David muss spüren, wie der Gott Israels, der alles sieht, gegen ihn kämpft und sagt, David, deine Trickserei wird dir nicht gelingen. Was machst du damit? Wie reagierst du? Und weil eigentlich weiß David, wie er reagieren muss. Zu spät erkennt er, eigentlich Schuld muss man erkennen und bekennen und Gottes Vergebung in Anspruch nehmen. Und auch jetzt ist es noch nicht zu spät. Eigentlich muss er sich nur vor seinem Elitesoldaten Uria demütigen und seine Schuld ihm bekennen. Denkt ihr, Uria hätte das überall erzählt und den König überall angeschwärzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wäre Geld geflossen, da hätte es eine Abfindung gegeben, dann hätte Uria das Kind als sein Kind aufgezogen. Er hätte das verschwiegen aus Loyalität gegenüber seinem König. Und irgendwann mit 18 wäre der Junge dann an den Hof gekommen und hätte einen Job beim König bekommen, am Hof. so wie solche Dinge an Königshöfen über die Jahrhunderte ständig gelaufen sind. Aber da kommt bei David sein Charme ins Spiel. Und ich habe so eine Goldmünze mitgebracht. Das ist eine tatsächliche Goldmünze. Aber ich will die Charme mit einer Falschmünze vergleichen. Die Charme ist nämlich so eine Falschmünze, außen eine ganz dünne Schicht Gold. Das ist unser Stolz. Und unten liegt Kupfer, das ist unser Charme. Ja? Mit unserem Stolz versuchen wir, unser Charme zu bedecken, weil wir fürchten, wenn das rauskommt, wenn diese Goldschicht weg ist, dann merken das alle und dann stehe ich blamiert da. Und das wollen wir, denke ich, oft oder alle um jeden Preis vermeiden. Weil wir, ich denke, wir haben das gut im Gedächtnis, wie das war als Kinder, nicht? Die Eltern, die eigentlich für Lob und Anerkennung da sind, von denen wir abhängig sind, plötzlich sind sie ärgerlich und böse und wir bekommen Tadel und wir schämen uns und wollen uns in den Boden versinken. Wer möchte in so eine Situation wieder zurück? Schlimme Situationen. Bilder der Scham, Glasscherben hinter dem Sofa versteckt, ein Hammer unterm Bett versteckt, ein Mann, der das Gericht verlässt und die Jacke sich über den Kopf zieht, damit keiner ihn fotografieren kann, ja, und nicht weiß, wie er aussieht. Wir kennen diese Bilder, Bilder der Scham. David ist leider zu stolz, um die Schuld sich zu demütigen, die Schuld zuzugeben. Wo man denkt, er kann nicht schurkenhafter werden, schafft er es doch. Er schickt Uriah zurück an den Front mit einem Brief. Und dieser Brief ist sein Todesurteil. Er schickt ihm zurück. Uriah brennt darauf, an der Seite seiner Kameraden für seinen König zu kämpfen. Und David schickt ihn los mit seinem Todesurteil. Ja, heißt es nämlich. Er schrieb aber in dem Brief: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. So die Anweisung an Joab, seinen General. Und Joab, der schon immer ein Schurke war und ein Schurke blieb bis zu seinem Lebensende, der führt das gerne, denke ich, aus. Und er freut sich, denke ich, weil er weiß, jetzt hat David bei mir was gut. Jetzt weiß ich von David ein dunkles Geheimnis. Und ich werde das zur gelegenen Zeit gut auszunützen wissen. So eine war Joab nämlich. Und er führt es aus. David nimmt Bathseba zu sich nach Hause. Uriah ist tot. Alles klar, oder? Da heißt es aber im letzten Vers 27. Sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Rechnet David wirklich damit, dass der Gott, den er so gut kennt, der alles sieht, dass er das übersieht, diese schlimme Tat? David kommt mir hier gerade vor wie ein Kind, was eben mitten im Raum steht und so macht und sich die Augen zumacht und denkt, keiner kann ihn dann sehen. Ja? Denkt er wirklich, Gott merkt das nicht? Wie kann er, der Mann Gottes, so dumm und sich so gut und gottlos benehmen? Viele werden sagen, ich bin enttäuscht, oder fragen, warum sind die Helden der Bibel oft solche Antihelden? Abraham war feige, Jakob war ein Betrüger, Mose war ein Mörder, Paulus war ein Mörder, Petrus verleugnete dreimal feige seinen Herrn, David war ein Ehebrecher und Mörder. Was sind das für Helden? Ich habe es oft gesagt und wiederhole es nochmal, in der Bibel gibt es nur einen Helden und das ist Gott. Ja? Die Menschen sind alle schwache, begrenzte Menschen. Deshalb, die Bibel ist kein Heldenepos auf irgendwelche besonderen Menschen. Nicht wie die Homers Odyssee, da kommt Odysseus, wird groß gefeiert eben als großes Held, während die Götter, die griechischen Götter als kindische, egozentrische Deppen dastehen. So wird es von Menschen, wenn Menschen eine Geschichte schreiben. Aber in der Bibel sind die menschlichen Helden immer begrenzte Menschen, die von der Gnade Gottes abhängig sind, wie wir. Und daraus sollen wir lernen, Menschen nicht zu Helden zu machen. Sollen wir auch heute nicht machen, nicht diesen Fehler machen. Einer ist ein Held, unser Held, und das ist Jesus, ja, und sonst keiner. Und der letzte Satz hier vom Kapitel macht deutlich, der Gott Israels ist nicht blind und es ist ihm auch nicht egal, dass David Ehebruch und Mord begangen hat. Denn in Israel stehen alle unterm Gesetz, alle, vom König bis runter zum niedrigsten Stallburschen, alle stehen unterm Gesetz und müssen sich dran halten. Abraham erwartet, dass der Pharao ihm seine Frau wegnimmt und ihn tötet, und das war wahrscheinlich so üblich, der Pharao konnte das machen ohne Konsequenzen. Aber in Israel galt einen anderen Standard der Gerechtigkeit. So zeigt Gott, dass er der Gott ist, der sieht. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt es wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil es das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Was bin ich versucht, einfach hier Stille zu machen, nicht den Text für sich zu reden, einfach Stille zu lassen, und dass das bei jedem von uns einfach wirken kann. Du bist der Mann, du bist die Frau. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinen Augen. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Wie man sagt, wenn man mit einem Finger zeigt, dann zeigen drei zurück auf mich, nicht? Und das kann man feststellen bei Menschen, die viel richten und sehr über andere lästern und richten. Oft ist das deshalb, weil sie vieles im Herzen tragen, wo sie Schuldgefühle haben, aber das nicht wahrgeben, zugeben wollen. Ja? Und versuchen, das dem entgegenzuwirken, indem sie eben auf andere gucken und andere schlecht machen, dass sie sich besser fühlen. Aber das klappt nicht, das wirkt nicht am Ende. Bei David würden die Psychologen hier von einer Übertragung reden. Wir lesen mal wörtlich, es heißt ziemlich bildhaft: Und Davids Nase brannte, so heißt es, wenn man zornig wird. Seine Nase brannte und er rief: Dieser Mann ist ein Sohn des Todes. Ja, welche Söhne gebiert den Tod? Ja, tote Söhne. Er sagt mehr oder weniger: Der Mann hat die Todesstrafe verdient. Hat er die Todesstrafe verdient, weil er ein Schaf geklaut hat? eigentlich nicht. Das ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist für ein Auge zwei Hände und noch ein Bein dazu. Ja? Das ist Rache. Ja? Und am Ende wendet er doch die Richtlinien des Gesetzes an. Das heißt, er soll das Vierfache setzen. Das war die Richtlinie im Gesetz. Aber gleichzeitig offenbart er sein Herz. Denn letztlich spricht er das Urteil eigentlich über sich selbst. Wer hat den Tod verdient eigentlich? Nicht dieser Mann, sondern David. David war ein Feldherr, aber er war auch eine sensible Seele. Er war ein Musiker und ein Dichter. Und man kann wissen, das, was er Uriah angetan hat, das hatte ihn bestimmt nicht kalt gelassen. Das wirkte in ihm weiter. Vielleicht bestellt er Musiker und schöne Speisen und lässt sich seine Lieblingskonkubine ins Bett holen, aber nachts liegt er dann doch wach und dreht sich von einer Seite auf die andere und kann nicht schlafen, weil seine Schuld ihn belastet. Davon können wir lesen im Psalm 32. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen, doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht. Sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdüre. Ich denke, wir können uns wohl vorstellen, dass er ein bisschen seine Erfahrung beschreibt, wie das ihm ging, als er diese Schuld verstecken wollte und irgendwie das auf andere übertragen, aber nicht selber die Schuld für sich einsehen. Und es arbeitet weiter im Innern an ihm. Du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Ich finde es faszinierend, das ist ein Gerichtstext, aber wie wir hier an diesen Worten unseren Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, neu kennenlernen, hört, was er zu David sagt. Er nennt alles, was er David geschenkt hatte, aus seiner Großzügigkeit. Und dann sagt er am Ende nicht, ja, jetzt langt's aber langsam, David, so, ja, jetzt habe ich dir genug geschenkt, sondern er sagt, ich hätte dir noch auch mehr geschenkt. Ich bin großzügig. Und ich habe von dir eigentlich nur eins verlangt, dass du mich ernst nimmst. Und das heißt, indem du dich an meine Gebote und Gesetze an meinen Standard der Gerechtigkeit hältst als König und damit ein Vorbild bist für dein ganzes Volk. Das ist das Einzige, was er von ihm verlangt. Und stattdessen hat er einige von den Top Ten, von Gottes Top Ten, mit Füßen getreten. Du sollst nicht begehren, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden. Alles hat er geschafft zu übertreten. Und das hat zu der Frage geführt, kann es sein, dass wir nicht mehr an Segen, an Gutes von Gott empfangen, manchmal deshalb, weil er vielleicht fürchtet, wenn er uns zu viel gibt, dann werden wir überheblich und vergessen Gott, wie David hier. Und vielleicht könnte er uns noch viel mehr segnen und viel mehr Gutes schenken, wenn wir nicht diese Tendenz hätten, dann überheblich zu werden und Gott zu vergessen. Ich knüpfe ein bisschen an letzte Woche. Wir haben bei Gordon MacDonald gesehen, dass sein Problem damals auch der Ehebruch war, aber bei ihm war das Problem, dass bei seinen Bedürfnissen Bindung und Genuss unterbelichtet waren. Anerkennung war ziemlich groß, durch seinen Dienst hat er viel Anerkennung bekommen und dann war er versucht, eben durch eine Affäre das, was eben unterbelichtet war, Bindung und Genuss, diese Bedürfnisse auszugleichen. Bei David ist das Problem auch Ehebruch, aber Die Ursache ist ganz anders. Die ganz normale Anerkennung durch die Erfüllung seiner Pflichten und seiner Arbeit ist ein bisschen unterbelichtet gerade und der Bereich Genuss ist ein bisschen überbelichtet. Es wird berichtet, wie viele Frauen und Nebenfrauen er hat, also er kann sich an Genuss alles leisten. Und es scheint hier genau das Gegenteil, das Problem zu sein, eben, dass er sich daran gewöhnt hat, wenn er eine Frau sieht, die ihm gefällt, dann nimmt er sie einfach, ohne Rücksicht auf Verluste. Also haben wir dieses Bild wieder, dass die Begierde alles andere vernichtet, Wille ist durchgestrichen, Gewissen ist durchgestrichen, die Liebe zu Gott und zu seinem Nächsten, zu Uriah, ist durchgestrichen, dass er Gottes Gebote beachtet. Alles ist durchgestrichen, weil die Begierde in ihm zu groß geworden ist. Und dann denken wir auch an letzte Woche, was Jakobus sagte, wenn die Sünde zur Reife gelangt ist, gebiert sie den Tod. Und das sehen wir hier eben auf allen Ebenen, wie seine Sünde den Tod gebiert. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Lichte der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch deine Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Überall tot. Uriah muss sterben, das Kind, das Bathsheba geboren hat, muss sterben. Dann kommt, was Nathan hier prophezeit hat, dann alles wird erfüllt durch Davids eigenen Sohn Absalom. Was für ein Schicksalsschlag. Der Sohn, den David am meisten geliebt hat, den er ein bisschen verwöhnt hat, vielleicht sehen wir die Resultate davon. Er beginnt eine Rebellion, stößt seinen Vater vom Thron und schickt das Heer los unter der Leitung von Joab, um ihn umbringen zu lassen. Erst half Joab natürlich, David Uriah umbringen zu lassen. Nun schreckt er natürlich nicht davor zurück, für seinen neuen Herrn David umzubringen. So ein ist der Joab. Keine Loyalität. Genauso wie David gegenüber Uriah. David muss ernten, was er gesät hat. So will es hier die Gerechtigkeit Gottes. Sein Sohn Absalom ist sein Lamm, den er gehegt und gepflegt hat, den er über alles geliebt hat. Und dieses Lamm, sein Lamm, was er so liebt, wird ihm weggenommen und getötet. David erlebt genau das, was er Uriah angetan hat. Überall tot, überall sterben Menschen wegen Davids Schuld, mit einer Ausnahme. David muss nicht sterben. Warum eigentlich? David hat Mord und Ehebruch begangen. Auf beides stand im Alten Testament die Todesstrafe. Warum muss David eigentlich nicht dafür bezahlen? Ist Gott ungerecht? Er bekennt seine Schuld und Gott vergibt ihm die Schuld. Deshalb ist es ein großes Missverständnis, wenn wir denken, Altes Testament ist Auge um Auge, Zahn um Zahn und Neues Testament ist Gnade. Das ist Quatsch. Es ist der gleiche Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Hier merken wir das. Er wendet sein eigenes Gesetz nicht an bei David, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen. Vergibt ihm die Schuld, weil er das demütig bekennt. Und David deshalb sind das nicht nur irgendwelche leeren Worte? Kann ich die Präsentation? Ja, okay. Wenn er sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Trotzdem, dass er für seine Schuld viel bezahlt hat, also er musste die Konsequenzen seiner Schuld vielfach tragen, aber trotzdem kann er sagen, ich bin ein gesegneter Mensch, weil Gott mir vergeben hat. Er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Was für ein Gott haben wir? Damit enden wir hier genauso wie letzte Woche beim biblischen Evangelium. Nochmal, dass wir das betonen. Gott ist der Held, nicht wir. Gott ist der Held. Er gibt uns nicht das, was wir verdient haben. Das war, was wir verdient haben, den Tod legt er auf Jesus. Er trägt unsere Schuld, unsere Strafe am Kreuz, damit wir frei ausgehen. Deshalb merken wir hier in diese Geschichte aus dem Alten Testament, aus 2. Samuel, das Evangelium. Vor allem in diesem Satz, das gilt für uns alle. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Das bedeutet das Kreuz. Gott hat meine und deine Schuld weggenommen, dass wir nicht das bekommen, was wir verdient haben. Denken wir intensiv darüber nach in diese Passionszeit und danken und loben Gott für seine Barmherzigkeit in Jesus Christus. Amen.